Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was ist eigentlich der Koalitionsvertrag von Union und SPD wert? Darin steht, dass es einen nationalen Bildungsrat geben soll. Aber von Anbeginn gab es massiven Widerstand der unionsgeführten Bundesländer gegen diesen Rat. Jetzt steht die Idee tatsächlich vor dem Aus. Oder doch nicht? Sprechen wir drüber. Und wir schauen in dieser Sendung nach Tübingen. Dort wird der Universität vorgeworfen, dass das Institut für Islamische Theologie von Muslimbrüdern unterwandert wurde. Was ist dran an diesem Vorwurf? Auch das klären wir in dieser Ausgabe von Campus und Karriere heute mit Stefanie Gebert. Hallo. Wie kann das Abitur von Bremen und Bayern vergleichbarer werden? Eine zentrale Frage, über die schon lange gestritten wird zwischen den Bundesländern. Es gibt zwar gemeinsame Bildungsstandards aller 16 und einen Pool von Abituraufgaben, auf den alle zugreifen können, aber diese Schritte sind wenig verbindlich. Bayern zum Beispiel hatte zuletzt nur eine einzige Abituraufgabe aus diesem Pool genutzt. Und Bayern ist jetzt auch das erste Bundesland, das sagt, wir steigen aus beim Nationalen Bildungsrat. Der sollte eigentlich Vorschläge erarbeiten, wie eine höhere Vergleichbarkeit zwischen den Ländern bei der schulischen Bildung geschaffen werden kann. Bayern ist jetzt also raus und Baden-Württemberg ist nachgezogen. Ist die Idee von Bildungsministerin Anja Karliczek damit vom Tisch?
Keine gute Nachricht für die bislang eher glücklos agierende Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Auch wenn das Aus für den Nationalen Bildungsrat wohl für niemanden so richtig überraschend kam. Das Gremium, in dem unabhängige Experten die Politik bei der Weiterentwicklung des Bildungssystems beraten sollten, war im Koalitionsvertrag von der Großen Koalition beschlossen worden. Es sollte für mehr Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit im Bildungswesen sorgen. Doch die unionsregierten Länder standen nie wirklich hinter dem Projekt. Die Erklärung Bayerns und Baden-Württembergs vom Sonntag, nicht mehr mitmachen zu wollen, versetzt dem Rat nun sehr wahrscheinlich den endgültigen Todesstoß. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek reagierte mit Enttäuschung auf den Rückzug der beiden Länder.
Nach wie vor bedauere ich den Schritt sehr. Denn am Ende ist Bildung eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern und eine exzellente Bildung in ganz Deutschland muss gerade angesichts des Wandels, der vor uns steht, in den nächsten Jahren sichergestellt sein. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass die Länder sich nochmal darüber im Klaren sind, dass sie im föderalen System auch eine gesamtstaatliche Verantwortung tragen.
Die SPD ist not amused. Die ständigen Alleingänge der CDU-Länder in der Schulpolitik seien kaum noch erträglich, wetterte der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe. Und die Sozialdemokraten lasten das Scheitern des Bildungsrates der Bundesbildungsministerin an. Die Menschen wünschen sich endlich mehr Kooperation und Vergleichbarkeit im Bildungswesen, erklärte der bildungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag, Oliver Kaczmarek. Deswegen habe man den Nationalen Bildungsrat im Koalitionsvertrag fest vereinbart und dieser Vertrag gelte noch immer.
Scheint sich zu bestätigen, dass Länderinteressen auf dem Rücken von Bildung ausgetragen werden. Und wir sind auch enttäuscht darüber, dass Frau Karliczek zwar jetzt den Zustand bedauert, aber es versäumt hat, Ordnung in ihren Laden zu bringen und eine gemeinsame Meinung der Union zu dem Thema hinzubekommen.
Ähnlich sieht es auch der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring, Bildungspolitiker seiner Fraktion.
Also das Stoppschild von Bayern und Baden-Württemberg für den Nationalen Bildungsrat reiht sich ein in eine lange Serie von Pleiten, Pech und Pannen von Ministerin Karliczek. Und das ist ein Problem, weil insgesamt haben wir eine magere Halbzeitbilanz bei der Bildungspolitik.
Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder dagegen ist klar.
Es ist so ein typischer Fall, wo eine große Koalition etwas vereinbart hat, für die sie eigentlich nicht zuständig ist.
Schon vor Wochen hatte der CSU-Politiker den Nationalen Bildungsrat als bürokratisches Monstrum bezeichnet, mit dem der Bund sich in die Schulpolitik der Länder einmischen wolle.
Wir befürchten auch, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde. Wir arbeiten gerne in der Kultusministerkonferenz weiter, aber zwischen denen, die eine Ahnung haben, also allen der Schulpolitiker aus den Ländern.
Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, begrüßte Söders Entscheidung. Auch ich halte den Nationalen Bildungsrat für ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten kann, erklärte sie. Wir brauchen keine Vorgaben aus Berlin. Mit ihrem Beschluss hatte die Große Koalition auf die Kritik an unterschiedlichen Bildungschancen je nach Wohnort reagiert. Mit dem Nationalen Bildungsrat wollte sie ein Gremium schaffen, in dem Bund und Länder sich gemeinsam über Bildungspolitik abstimmen können, auf der Grundlage der wissenschaftlichen Expertise von Bildungsexperten. Diese sollten eine beratende Funktion haben.
Dem Nationalen Bildungsrat droht das aus, bevor er überhaupt gestartet ist. Christiane Habermals berichtete, und diese Entwicklung wird Thies Rabe gar nicht gefallen. Hamburgs Schulsenator von der SPD hatte sich für das Gremium stark gemacht. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie groß ist denn die Enttäuschung bei Ihnen, dass die Idee vom Nationalen Bildungsrat jetzt offenbar endgültig begraben ist?
Die Enttäuschung ist eigentlich deshalb groß, nicht weil es jetzt um den konkreten Nationalen Bildungsrat geht, sondern weil wir zwischen den Bundesländern dringend eine Harmonisierung im Schulsystem brauchen und hier doch, sage ich mal, nach Gutsherrenart ziemlich schnodderig einfach der Ausstieg verkündet wurde. Und das ist insgesamt eine Haltung, die dahinter steht, die darauf hinweist, dass wir auch in den nächsten Jahren mit anderen Ideen nicht vorankommen werden.
Über die anderen Ideen würde ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Vorher aber die Frage, haben Sie nicht vielleicht viel zu lange auf ein eigentlich schon totgerittenes Pferd gesetzt mit diesem Bildungsrat? Denn die unionsgeführten Länder, aber auch Baden-Württemberg, hatten ja schon lange angekündigt, dass sie eigentlich nicht mitmachen wollen und die Macht, damit Kompetenzen nicht abgeben wollen.
Es war die CSU selber, die das in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, zur Überraschung aller damals. Und insofern muss ich ganz offen sagen, was heißt totgerittenes Pferd? Unser Problem ist, dass die CDU hier ständig das Pferd wechselt, mal vorwärts, mal rückwärts reitet. Das kann man kaum noch überschauen. Und deswegen dachte ich, dass man einen Koalitionsvertrag wenigstens einhält. Das ist schon ein ungewöhnliches Manöver, das jetzt hier gefahren wird. Etwas, was auf Wunsch der CSU in den Koalitionsvertrag geschrieben wird, dann plötzlich einfach mal so im Alleingang, auch ohne jede Absprache zu beerdigen. Nein, ich finde, da kann man nicht denjenigen, die vertragstreu sind, den Vorwurf machen, sondern da muss man mal die fragen, die ständig die Verträge brechen, ob das eigentlich das richtige Prinzip für Politik ist.
Eine der großen Verfechterinnen war Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, auch von der CDU. Jetzt sagt die Opposition, sagen die Grünen, sie ist im Grunde genommen auch mit an diesem Versagen schuld, nicht nur die CSU, wie Sie sagen, weil sie auf ein Vetorecht des Bundes im Nationalen Bildungsrat so sehr bestanden hat. Sehen Sie das ähnlich? Liegt die Schuld auch bei der Bundesbildungsministerin?
Nein, das ist absoluter Quatsch. In den Vorgesprächen hatten wir eigentlich einen Konsens darüber erstellt, wie der Nationale Bildungsrat vernünftig arbeiten kann. Und diesem Konsens hatte sehr wohl auch Frau Karliczek mit zugestimmt und keineswegs ausgesprochen rabiate Forderungen erhoben. Sie hatte vielmehr gesagt, der Bund dürfe nicht überstimmt werden. Das ist aber eigentlich eine Forderung, die man auch bei genauerer Betrachtung nicht schlimm finden kann. Nein, das sind alles vorgeschobene Argumente. In Wahrheit gibt es hier zwei Mitspieler, nämlich die CSU mit Herrn Söder und den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, die alles getan haben, um das zu hintertreiben. Die suchen jetzt fadenscheinige Argumente, aber die gibt es nicht. Das Einzige, was diese beiden Personen bewegt hat, war, dass sie über die nationalen Grenzen ihrer Bundesländer nicht hinwegblicken möchten.
Jetzt schauen wir mal auf die Situation. Der Bildungsrat ist im Grunde genommen Geschichte mit dem heutigen Tag. Dann könnte ja eine Möglichkeit sein, um nämlich das, was der Bildungsrat bringen sollte, die Verbesserung und Transparenz im Bildungssystem bzw. die Vergleichbarkeit, könnte ja der Bildungsstaatsvertrag sein, den die CDU-geführten Länder so gerne hätten. Sehen Sie das als Möglichkeit, um den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen?
Ich glaube, diese Chance ist jetzt viel, viel geringer geworden. Denn dass der Nationale Bildungsrat gescheitert ist, liegt nicht daran, dass man dieses Instrument an sich schlecht findet. Er ist daran gescheitert, weil bestimmte Bundesländer sagen, wir wollen uns nicht einigen. Wir wollen, dass alle das so machen wie wir selber. Und wenn man sich nicht einigen will, dann kann man auch mit anderen Instrumenten nicht zum Erfolg kommen. Ich finde, der heutige Tag sollte uns alle noch mal nachdenklich machen, dahingehend, dass vermutlich auch andere Wege mit dem heutigen Tag dornig oder ganz schwer oder vielleicht sogar nicht mehr gangbar sind. Denn die Haltung, die wir brauchen, ist, dass man sich auch mal einigen will und dass man nicht sagt, nur ich zähle mit meinen 100%. Und ehrlicherweise ist diese Haltung mit dem heutigen Tag noch weiter verloren gegangen.
Wenn Sie jetzt zum Nachdenken anregen, ist nicht genug Zeit inzwischen verstrichen zum Nachdenken? Und muss man nicht auch ehrlicherweise den Eltern, den Lehrkräften, den Schülern sagen, wie es weitergeht? Sie treffen sich nächste Woche, Ende nächster Woche in der KMK. Irgendwie muss es ja vorangehen jetzt.
Ja, das wäre schön, aber die Frage müssen Sie nicht mir stellen. Die Frage müssen Sie in Baden-Württemberg bei Herrn Kretschmann und in Bayern bei Herrn Söder platzieren. Wenn diese Länder jeder Einigung über Gemeinsamkeit, die Tür zuschlagen, was sollen dann die anderen Länder machen? Ich habe ja gehört, Deutschland besteht aus 16 Bundesländern, da brauchen wir schon alle. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen, diese Fragen habe ich auch alle. Aber die Adresse bin nicht ich. Diejenigen, die sich ständig der Gemeinsamkeit verweigern, die muss man fragen, wie es weitergehen soll. Ich werde in Däubel tun, jetzt noch ganz viele neue Ideen zu platzieren und dann alle naslang nach einem halben Jahr, wenn in Bayern wieder mal eine Wahl ist oder in Baden-Württemberg sich die Verhältnisse ändern, plötzlich dort von einem Ministerpräsidenten zu hören, dieser Weg ist jetzt auch tot. Nein, ich glaube, in der Tat, wir haben hier eine ganz, ganz schwierige Situation, die durch den Eigensinn dieser beiden Länder entstanden ist.
Enttäuschung in Hamburg, nachdem Bayern und Baden-Württemberg aus dem Nationalen Bildungsrat ausgestiegen sind. Thies Rabe war das, SPD-Bildungssenator von Hamburg. Vielen Dank. Islamstudentinnen, die als Frauen auf die hinteren Sitzreihen verwiesen werden und Professoren, die in die Reihe der Muslimbrüder gehören. Szenarien, wie es sie an der Universität Tübingen geben soll oder besser am Zentrum für islamische Theologie an der Uni, das es dort seit 8 Jahren gibt. Das galt bislang als einzigartiges Projekt, denn hier wird nicht nur die Islamforschung vorangetrieben, sondern auch islamische Religionslehrkräfte und Imame ausgebildet. Und jetzt also der Vorwurf, die radikal-islamischen Muslimbrüder hätten das Institut unterwandert. Das Rektorat weist die Anschuldigungen zurück, kommt seinen Kritikern aber dennoch ein Stückchen entgegen. Thomas Wagner hat die ganze Geschichte.
Steffen Brauer, hochschulpolitischer Sprecher der FDP Baden-Württemberg, brachte den Stein des Anstoßes so richtig erst ins Rollen. Durch 2 parlamentarische Anfragen an das baden-württembergische Wissenschaftsministerium. Dreh- und Angelpunkt seiner Anfragen: Einzelne Dozenten des Zentrums für islamische Theologie an der Uni Tübingen zeigten nach seiner Beobachtung eine erstaunliche Nähe zur radikal-islamischen Muslimbrüderschaft.
Und dann kam ja raus, dass tatsächlich ein Dozent in Katar bei einem Institut der Muslimbruderschaft einen Vortrag gehalten hat. Und in der Antwort des Ministeriums auf die erste Anfrage war ja von dienstrechtlichen, arbeitsrechtlichen Konsequenzen die Rede. Und in der zweiten Antwort auf meine zweite Anfrage war dann nur von einem Diskussionsprozess die Rede, der angestoßen werden soll.
Ein Diskussionsprozess als Folge seiner Anfrage ist dem FDP-Abgeordneten aber zu wenig, zumal nach Recherchen der Stuttgarter Nachrichten die Vorwürfe noch weitergehen. So soll in einem Abendvortrag am Tübinger Zentrum ein führender Vertreter der Muslimbruderschaft bereits im November 2015 vom dekadenten Westen und vom Ende der Demokratie gesprochen haben. Danach habe es, nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten, mindestens 5 weitere Veranstaltungen mit Referenten gegeben, die belegbar der Muslimbruderschaft angehörten. Und ein Dozent stehe unter Beobachtung durch das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz. Das Blatt spricht von regelrechten Netzwerken der Muslimbruderschaft am Tübinger Zentrum für islamische Theologie, ein Vorwurf, den das baden-württembergische Wissenschaftsministerium in seinen Antworten allerdings zurückweist. Die angesprochenen Vorträge hätten ausschließlich rein wissenschaftlichen Interessen gedient, hieß es da. Dass aber radikal-islamische Netzwerke auch bis in den Hochschulalltag hineingewirkt haben sollen, weisen viele derjenigen, die am Tübinger Institut studieren und arbeiten, zurück, wie Kisat Gübler, die dort islamische Theologie im europäischen Kontext studiert hat.
Vor allem eben diese extremistischen oder terroristischen Züge, die dann hervorgehoben wurden, das ist natürlich völlig fremd hier. Also für mich ist das fremd. Ich habe das auch nie so wahrgenommen, weder als Studentin noch als Mitarbeiterin. Und wenn wir das irgendwie wahrgenommen hätten, hätten wir auch alle eingegriffen.
Ähnlich sieht das auch der Leiter des Zentrums, Professor Erdal Toprakarian.
Wir haben, obwohl wir eigentlich auch schon davon ausgegangen sind, dass an dieser Behauptung nichts dran sein kann, haben wir das aber trotzdem nochmal überprüft. Wir haben mit allen Kollegen sehr ausführliche Gespräche geführt und die Behauptungen so im Einzelnen haben sich nicht bestätigen lassen.
Dennoch haben die parlamentarischen Anfragen des FDP-Abgeordneten und die Medienberichte zu einer, wie es in einer Rektoratsmitteilung der Uni Tübingen heißt, internen Untersuchung der Uni am Zentrum für islamische Theologie geführt. Dabei hätten sich aber keine belastbaren Belege für ein wie auch immer geartetes Netzwerk der Muslimbrüder ergeben. Und dennoch, um zukünftig Missverständnisse auszuschließen, sollen nun Leitlinien darüber erarbeitet werden, wer eingeladen wird und wer nicht. Erdal Toprakarian.
Wir haben auch beschlossen, dass wir in Zukunft auch nochmal genauer hinschauen und vielleicht auch Dinge, die für uns ohnehin selbstverständlich waren, dass man nämlich Abstand lässt zu allen möglichen islamistischen Gruppierungen und sich auch nicht von denen vereinnahmen lässt, dass wir das auch jetzt noch einmal für uns auch schriftlich ausarbeiten und haben einen Diskussionsprozess auch intern nochmal gestartet.
Ob das alles reicht, um das Institut aus der Schusslinie zu nehmen? Steffen Brauer, hochschulpolitischer Sprecher der baden-württembergischen FDP, will demnächst jedenfalls selbst mal in Tübingen vorbeischauen, gemeinsam mit weiteren Abgeordneten.
Da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Wir werden zur Uni Tübingen, zum ZIT gehen und uns dort unterhalten. Und wir wollen dem ZIT und der Uni Tübingen mit Sicherheit nichts Böses. Aber wir müssen uns jeden Verdacht vom Leib halten, im Land Baden-Württemberg unterwandert zu werden von den Muslimbrüdern.
Und wir bleiben beim Thema Radikalisierung hier bei Campus und Karriere, denn das Thema taucht auch in der Schule durchaus auf. Etwa dann, wenn Schülerinnen antisemitische Witze reißen oder Schüler ihre Sympathien für den Salafismus äußern. Wie sollte da die adäquate Reaktion aussehen und das Thema altersgerecht aufgearbeitet werden? Antworten auf diese Frage hat ein Modellprojekt in Bremen gefunden. 5 Jahre lang wurden Lehrerinnen und Lehrer geschult und haben sich Hilfe von Experten von außen geholt. Mit Erfolg, wie Felicitas Böselager berichtet.
Vor etwa 5 Jahren bemerkten Lehrer und Lehrerinnen im Schulzentrum Walle in Bremen, dass sich die Aussagen mancher Jugendlicher in ihren Klassen extrem verschärft haben.
Also es waren sehr frauenverachtende Äußerungen, homophobe Äußerungen und salafistische Äußerungen. Und das hat unseren Lehrerinnen und Lehrern sehr viel Sorgen gemacht, weil wir das in der Dimension vorher nicht kannten.
Erinnert sich Matthias Möller, Leiter des Schulzentrums Walle. Bremen gilt bis heute als eine Hochburg für Salafisten. Ein Problem, das im Einzugsbereich dieser Schule besonders hoch ist. Für die Lehrkräfte war es damals ein neues Phänomen. Erschreckend, sagt Möller.
Allen Lehrerinnen und Lehrern geht es ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch in eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern zu treten. Und wenn dann dieser Prozess gestört wird durch Äußerungen von Schülerinnen und Schülern, die eben doch deutlich über normale Äußerungen hinausgehen, also radikale Äußerungen, dann ist es natürlich immer die Frage, geht das jetzt gegen mich, geht das jetzt gegen andere Schüler? Dieses, was ist hier los, dieses führt zur Überforderung.
Die Schule beschloss, sich von außen Hilfe zu holen. Allerdings gab es damals noch kaum Expertise in diesem Feld, keine Konzepte oder Leitfäden. Aber die Schule war nicht der einzige Ort, an dem eine zunehmende Radikalisierung aufgefallen war. Auch die Streetworker des Vereins zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit, kurz VAJA, stießen immer häufiger auf dieses Thema, berichtet David Aufsetz, Sozialarbeiter bei VAJA. Sie veranstalten einen Projekttag in der Schule,
wo wir über die Themen Religion, aber auch Ideologie ins Gespräch gekommen sind. Und darüber ist diese Kooperation dann letztendlich entstanden, dass wir in Kontakt geblieben sind.
So entstand das Modellprojekt Jamil. Gefördert vom Bund und vom Land Bremen bekommen die Streetworker Zugang zur Schule und somit zu Jugendlichen, die sie sonst vielleicht nicht erreicht hätten. In einem Raum hinter der Kantine eröffnen sie einmal in der Woche das Café Jamil. Bei Tee, türkischem Mokka, Süßigkeiten und Keksen bekommen die Jugendlichen einen Ort, an dem sie sich frei äußern können, sagt Möller.
Der besondere Charakter war, dass allen Schülerinnen und Schülern ein Raum gegeben wurde, in dem sie völlig ohne Bewertung von Lehrern und Lehrern, völlig ohne die Gefahr, auch vielleicht beurteilt zu werden in dem, was sie sagen, in dem, was ihnen wichtig ist, alles äußern können, was sie betrifft. Und das ist ein Raum, der im Unterricht so nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Hier war es eben so, dass die Schülerinnen und Schüler unter ihresgleichen waren und sich frei austauschen konnten. Und dass sie sagen konnten, was sie bewegt, was sie bedrückt.
Es entwickelt sich eine richtige Clique. Gemeinsam mit den Streetworkern machen sie Fahrten nach Berlin oder Bosnien. Sie sprechen dabei bald nicht mehr ausschließlich über religiöse Themen oder Radikalisierung, sondern über Freundschaften, Liebe, Familie, Schule, sagt Aufsess.
Was eben so typische Entwicklungsthemen bei Jugendlichen sind. Aber immer wieder gefärbt von so einem ideologischen Einfluss. Und das war, glaube ich, das Vakuum, was wir füllen konnten. Dass wir einfach das gehört und Diskussionen angeregt haben. So, weil wenn dieser Raum nicht da wäre, dann suchen sie sich andere Ansprechpartner.
Ansprechpartner, die die ideologische Färbung und ein Schwarz-Weiß-Denken wahrscheinlich verfestigt hätten. Denn im Café Jamil wurde auch viel über Politik, zum Beispiel den Syrienkrieg oder Erdogan, gesprochen. Viele Konflikte konnten so reflektiert und gelöst werden, bevor sie ins Klassenzimmer getragen wurden.
Der Effekt von Jamil sei deutlich spürbar gewesen, sagt auch der ehemalige Schüler Jake Daniel Kaufold.
Das hat mich auch wirklich geprägt. Ich glaube, ich wäre einen anderen Weg gegangen, wäre ich jetzt nicht da gewesen. Hätte auch nicht die Leute kennengelernt und hätte nicht das Hintergrundwissen, was viele jetzt eigentlich nicht haben, wo ich mir denke, eigentlich müsste es das viel öfter geben.
30% der ehemaligen Jamil-Jugendlichen studieren jetzt Lehramt oder wollen Erzieher werden. Auch das verbuchen Schule und Streetworker als Erfolg. Trotzdem endet das Modellprojekt dieses Jahr, denn es wird nicht weiter finanziert. Das bedauern alle Seiten, aber Möller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und sucht nach möglichen Geldgebern.
Wie Schule mit radikalisierten Jugendlichen umgehen kann, Felicitas Böselager hat ein Beispiel aus Bremen vorgestellt. Ein Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus, Gesetzesverschärfungen bei häuslicher Gewalt. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sind Versprechen wieder zahlreich. Welche davon tatsächlich umgesetzt werden, wird sich noch zeigen. Aber die Not ist groß. Das machen die alarmierenden Zahlen deutlich. Danach versucht in Deutschland täglich ein Mann, seine Frau zu töten. Und jeden dritten Tag schafft es auch einer. Um Betroffenen zu helfen, ist es wichtig, dass das Umfeld eine helfende Hand ausstreckt. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Wir haben hier bei Campus und Karriere darüber berichtet, welche Verantwortung Mitarbeitende, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben. Können Sie gerne nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de/campus. Und das ist auch gleich nochmal Thema in der folgenden Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten ab 15.05 Uhr. Das war Campus und Karriere mit Stefanie Gebert. Vielen Dank für Ihr Interesse.